hier super gerne her. Also ich kenne das auch noch im alten Zustand hier, aber es hat sich viel verändert und ich freue mich. Ich gehöre zum Christuszentrum Neumünster. Also ich muss immer mal so machen jetzt, ne, um euch nicht aus den Augen zu verlieren. Aus dem Christuszentrum Neumünster. Ihr kennt verschiedene Leute aus dem CCN. Unser Pastor Michael ist der Onkel von Angela und Nicole. Das ist also ein gutes Erbe. Ja, ich war viele Jahre in der Gemeindeleitung bis zum Januar diesen Jahres. Und wir sind auch, ihr habt den Wechsel hinter euch, wir haben ihn vor uns, ein Generationenwechsel, der ist schon am Laufen. Da braucht es viel Weisheit, hat Gott aber ja gesagt, die bekommen wir, wenn wir ihn bitten. Und es braucht Gebet und richtig gute Kommunikation, haben wir festgestellt. Genau, aber wir sind super zuversichtlich, dass das richtig gut werden wird. Im Oktober werden unsere beiden Nachfolgepastoren ordiniert und im April nächsten Jahres wird Michael dann so zurücktreten. Aber das wird richtig gut und wir sind sehr gespannt, wo Gott mit unserer Gemeinde hin will. Und mit euch will er auch wohin. Ich bin super dankbar für diese schöne Lobpreiszeit. Vielen Dank euch. Das hat mich sehr in seine Nähe gebracht und auch das Gebet eben von Nicole oder dieses, die Nationen im Blick zu haben und das, was, worum es eigentlich geht, Menschen retten zu Jesus hin, das ist auch ein bisschen mein Thema heute. Ich habe die Predigt überschrieben mit Liebst du mich? Eigentlich könnte ich sie umändern. Jetzt so nach dem, was ich empfinde, was eine Begegnung mit der Liebe Gottes aus einem Menschen machen kann. So würde ich es jetzt mal überschreiben. Und da geht es um das Leben von Petrus. Ich liebe das, wenn ich in der Bibel Menschen entdecke, die auf dem Weg sind mit Gott und wo der Prozess sichtbar wird, wo es ein davor, dazwischen und ein danach gibt. Und das ist bei Petrus, finde ich, sehr eindrücklich. Petrus ist ja Fischer gewesen und so vom Charakter her würde ich sagen, ein richtig vollmundiger Typ, selbstbewusst, von sich selbst überzeugt, ein Vorprescher, ein Leitertyp würde man sagen, Mund manchmal zu voll genommen auch, also einfach so, dachte mir, mir gehört die Welt so. Und jetzt möchte ich mit euch einfach ein paar Stationen in seinem Leben durchgehen, wo dieser Prozess der Veränderung stattgefunden hat, der uns auch Mut machen soll, wie Gott auch in unserem Leben oder mit unserem Leben in unserem Leben eine große Transformation, Veränderung bringen kann. Das ist mein Ziel. Genau, jetzt geht erstmal der Knopf an. Hast du schon? Ja, da gehen wir gleich weiter, weil das ist alles nicht mehr. Ach so, ich muss trotzdem drücken. Gott, mach mal. Der will nicht. Technik ist gegen mich. Nach oben schieben. Ich drücke ihn, bis er nicht mehr kann. Ja, jetzt fehlt das. Geht's trotzdem nicht? Gott, ja. Machst du das? Oh, das wäre toll. Vielen Dank, das ist Luxus. Dann lege ich das begeistert aus der Hand. Genau, also hier stellt euch vor, was diese Frage, die, glaube ich, in allen von uns schlummert. Eigentlich wollen wir alle wissen, dass wir geliebt sind oder ob wir geliebt sind oder ob wir noch geliebt sind, besonders wenn was daneben gelaufen ist, dass wir dann noch, weiß ich nicht, vielleicht unseren Partner fragen, Partnerin fragen oder Gott fragen, liebst du mich oder liebst du mich noch? Und ich finde das so großartig, dass im Wort Gottes, um das wir uns ja hier jetzt versammeln, dass wir da schon die Antwort kriegen. Die müssen wir zwar noch erfahren, aber seine Seite ist geklärt. Hier steht nämlich im Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz geschickt hat und der gestorben ist für uns, als wir noch Sünder waren. Das ist doch schlüssig, ne? Und außerdem steht in Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Und je heißt immer schon, immer schon. Ja, und das begeistert mich. Und jetzt geht's los mit Petrus. Magst du einen weiter? Und zwar will ich euch erzählen von dem, wie Petrus Jesus kennengelernt hat. Eigentlich hat sein Bruder Andreas ihn bekannt gemacht mit Jesus. Der war nämlich so im Schlepptau von Johannes, dem Mann, der Jesus getauft hat. Und die standen da so und Johannes hat auf Jesus, der da vorbeiging, gezeigt und hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes. Und Andreas hat sich davon angesprochen gefühlt, es war noch jemand bei ihm, und ist Jesus nachgefolgt. Da hat das erste Mal funktioniert mit, ich mache Jünger. Ja, Johannes bekennt Jesus und sagt, das Lamm Gottes. Andreas nimmt es auf und folgt Jesus nach. Und jetzt lesen wir, ich weiß nicht, habt ihr, reicht euch das da vorne? Oder macht eure Bibeln auf, euer Smartphones? Wir lesen das zusammen. In Johannes 1, die Verse 40 bis 42, steht, dass Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm Jesus nachgefolgt waren. Dieser, Andreas, findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, den Gesalbten. Und er, Andreas, führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Er sagt, du bist jetzt Simon. Du sollst Kephas heißen in der Zukunft. Jesus guckt ihn an und er sieht das jetzt und er sieht, wohin er Petrus bringen wird. Und so guckt er dich und mich auch an. Er sieht unser Jetzt, der sieht die Sachen, die toll sind, der sieht auch die Sachen, wo wir noch Bedarf haben, Wachstumsbedarf haben, und er sieht schon, wo er uns hinbringen will. Und das finde ich großartig. Und trotzdem, und gerade deswegen liebt er uns. Und ich glaube auch, dass Simon Petrus, mit seinem Bruder einfach vielleicht Jesus erstmal hinterhergegangen ist, weil er dachte, oh, das, was der sagt, das klingt interessant, oder irgendwie fühle ich mich angezogen von Jesus, ohne so genau zu wissen, was das bedeuten kann im Leben. Vielleicht gibt's ja auch jemanden, der, ich kenne euch nicht alle, aber vielleicht gibt's ja auch jemanden, der einfach erstmal hinterhergeht, so mit anderen Jesus hinterhergeht und der noch nicht so ganz selbst eine Entscheidung getroffen hat, vielleicht aber doch. Wir wissen es nicht, aber Jesus weiß es. Was passiert dann? Also, Petrus ist mit Jesus schon eine ganze Weile unterwegs. Die haben richtig einige Sachen schon miteinander erlebt. Das werde ich gleich noch ansprechen. Und dann kommt sozusagen eine ganz markante Station im Leben von Petrus. Dann kommt die Geschichte mit der Verleugnung. Ich glaube, dass Petrus sich sicher war, dass er richtig gut mit Jesus unterwegs ist, dass er so von sich dachte, ja, so, ne, so nach seinem Strickmuster, sage ich mal, dachte auch so, alles okay, ich presche vor für Jesus, ich bin auf seiner Seite, und dass er nach wie vor selbst überzeugt war von sich und ein guter Nachfolger zu sein. Und dann kommt die Sache mit der Kreuzigung von Jesus Christus. Magst du die nächste Folie? Die steht, oder die Vorgeschichte steht im Lukas 22 in den Versen 54 bis 62. Nachdem sie Jesus nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach, auch dieser war bei ihm, bei Jesus. Petrus aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Der hat's richtig heftig abgewehrt. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr Jesus wandte sich um und sah Petrus an. hatte Augenkontakt mit Petrus. Wie, was wird Petrus da in seinen Augen gelesen haben, gesehen haben? Ich finde das sehr intensiv. Und da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Was ist wohl in ihm vorgegangen? Habt ihr eine Idee, wie es ihm gegangen sein könnte? Scham. Noch jemand was? Nicht gut, ne? Genau. Ja. Ich glaube, dass der verzweifelt war über sich selbst, dass er es verbockt hat. Der große Petrus, der vollmundige Petrus hat es verbockt. Ich glaube auch, dass er unsicher wurde in seiner Person und ein bisschen hoffnungslos vielleicht auch war. Was wird denn jetzt aus diesem Super-GAU werden? Ja, da kommen wir noch zu. Komme ich drauf zurück. Und ich denke, dass es auch ein absoluter Tiefpunkt war in seinem Leben und eine Trauer vielleicht auch über das eigene Verhalten. Warum sollte man sonst bitterlich weinen? Das ist ja schon was Tiefes. Und ich denke, dass es ausgelöst worden ist durch den Blick von Jesus und die Offenbarung, was da plötzlich an Versagen da war. Und zu dem Zeitpunkt, sagte ich schon, sind die wirklich schon eine Weile unterwegs gewesen miteinander. Magst du Folie 5? Da ist die Rede von dem letzten Passamahl mit Jesus und seinen Jüngern zum Beispiel. Und in diesem Kreis wählt sich Jesus Petrus aus, um ihn direkt und konkret anzusprechen, weil er weiß, was er aus Petrus machen will, denke ich. Und er sagt zu Petrus, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt, oder in einer anderen Übersetzung steht, wenn du dich einst bekehrst, so stärke deine Brüder. Dieses Sichten wie den Weizen ist ein Begriff aus der antiken Landwirtschaft. Da wurden die Garben mit Kraft auf den Boden geschlagen, damit die Körner sich aus den Ähren lösten. Und anschließend hat der Bauer, Landwirt, wie man es nannte früher, das mit einer Schaufel oder mit einer Gabel hochgehoben und dann ist durch den Wind die Spreu vom Weizen getrennt worden. Die Spreu ist weggestoben und die Körner lagen auf der Erde. Und so ist dieses Sichten wie den Weizen auch ein Bild dafür, was wir im Leben für Herausforderungen vor die Füße bekommen, in unser Leben bekommen. Und die bringt nicht immer Gott uns, ja, die bringt auch manchmal der Feind, aber Gott nutzt sie, um und die Substanz unseres Glaubens sichtbar zu machen. Das ist also eigentlich ein Gnadenwerk, ja. Der Teufel meint es böse, aber Gott meint es gut und der macht daraus was Wunderbares. Also wenn in deinem Leben oder in meinem Leben richtig fiese Herausforderungen kommen und wir vielleicht auch versagen wie Petrus, dann ist das eine Gelegenheit, wenn, wir haben eben gesungen, Jesus soll in meiner Stärke und in meiner Schwäche sein. Und wenn wir in dieser Schwäche sind, in dieser Verzweiflung, Selbstzweifel, Hoffnungslosigkeit, und wir lassen Jesus da rein, dann wird er nicht nur da durchführen, sondern er wird eine fette Ernte daraus geben. Ja? Er möchte, dass wir davon profitieren, dass alles, was in unserem Leben ist, was in unser Leben kommt, dass das zum Guten gewendet werden kann durch ihn. Genau, deswegen. Und weil er für uns betet, ist das nicht genial? Es gibt das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17, da betet er für sich und auch für dich und auch für mich und für alle. Und wir haben das nötig, offenbar. Aber er tut es und das ist wunderbar. Und dann sehen wir wieder den Petrus im Vers 36, der wieder mal so ein bisschen zeigt, so was er für ein Strickmuster hat. Simon Petrus spricht zu Jesus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und ich glaube, er hat es gemeint so in dem Moment. Der war sich sicher, dass das stimmt, was er sagt. Und ich bin mir sicher, dass wir vorhin gemeint haben, was wir gesungen haben. Ja, ich gehöre ganz dir. Wir singen es so gut wir wissen über unser Herz und so gut wir können. Aber es gibt jemanden, der guckt tiefer. Gott sei Dank. Ich habe mich gefragt, war Petrus denn überhaupt bekehrt, weil er solche Sachen rausgehauen hat? Komme ich gleich noch drauf zurück. Dann möchte ich Johannes 18, Vers 10 vorlesen. Das ist nicht auf der Folie. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie Petrus so davor war. Als nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert ein. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Also Petrus war in der guten Annahme und in der guten Motivation, er wollte Jesus vor Leiden bewahren. Deswegen ist er selbsttätig geworden, sage ich mal. Also wir machen das doch auch manchmal, dass wir reagieren, weil wir denken, etwas ist gut und richtig. Und trotzdem ist es nicht immer richtig. Und Petrus hat wirklich geglaubt, der war also bekehrt, der hatte aber keine Ahnung, dass man das Leben mit Jesus nicht aus eigener Kraft hinbekommen kann, sondern dass wir richtig eine Offenbarung unserer eigenen Unzulänglichkeit auch brauchen, damit er an unsere Stelle treten kann, an unser Ich, das ja längst gestorben ist mit ihm, ja, damit er uns die Kraft geben kann, Dinge zu bestehen. Und das zu erkennen, ist eine Gnade von Gott. Ich habe in meinem Leben auch schon das eine oder andere so an Fails erlebt, möchte ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe, aber das ist ein Traum gewesen, der mich jahrelang immer wieder zum Denken gebracht hat, zum Nachdenken gebracht hat. Ich hatte im Traum von Jesus eine Einladung bekommen zu einer Ballonfahrt. War immer mal mein Wunsch. Und ich habe mich einladen lassen. Und wir sind in diesen Ballon gestiegen. Und ich weiß noch, er hatte auf dem Ballonboden einen tollen Tisch gedeckt. So weißes Tuch, Käse, Trauben, Wein, Brot, alles, was ich wunderbar finde. Und dann sind wir abgehoben und haben eine intensive Zeit gehabt miteinander. Haben geredet, ausgetauscht. Mir ging's super gut. Und irgendwann waren wir fertig mit dem Essen. Und habe ich gedacht, jetzt guck ich doch mal, wo wir inzwischen fliegen oder fahren, heißt das, glaube ich, beim Ballon. Und dann bin ich aufgestanden, habe ich über den Ballonrand geguckt und unten habe ich zu meinem Entsetzen ganz viele Kinder gesehen, sagen wir mal so, nur die weiß glänzenden Zähne der Kinder. Afrika. Wir waren dabei, in Afrika zu landen. Die Kinder rannten begeistert um den Ballon drumherum und ich habe nur zu Gott gesagt, kann nicht dein Ernst sein. Du weißt genau, dass es das allerletzte ist, nach Afrika zu gehen. Ich mag Insekten nicht und schon gar nicht diese großen Dinger. Und dann war der Traum vorbei. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Es hat mir aber gezeigt, wie das so ist mit meiner Hingabe, dass sie durchaus eine Grenze haben kann, ja? Hätte ich so im wachen Zustand nicht behauptet, aber der Traum hat mir gezeigt, dass ich mich damit erstmal befassen müsste, wenn Gott mich nach Afrika haben wollen würde. Vielleicht gibt es in eurem Leben auch Sachen, wo ihr denkt, ja, ich gebe mich dir hin, aber das bitte nicht von mir verlangen. Da dürfen wir so ganz ehrlich sein. Er liebt ja Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Noch ein kleines anderes Beispiel. So klein war das für mich gar nicht. Vor ein paar Wochen hatte ich so eine Phase. Da habe ich vermehrt Berichte auch gehört, von wegen Jesus kommt bald wieder, die Ernte ist reif, wir sind unterwegs, wir kommen wo immer es passt, zur Zeit und zur Unzeit, von ihm reden, den Menschen sagen, mit ihm bekannt machen und so. Und ich bin jetzt nicht so der typische Evangelist, ich mache One-to-One gerne, ja. Und ich bin richtig in Verdammnis gekommen. Ich habe gedacht, was für ein schlechter Christ bist du, die Zeit drängt, So bin ich da reingekommen in dieses Fahrwasser. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich brauche jetzt eine echte Antwort von dir. Und nicht, nein, das ist nicht so, ich muss eine echte Antwort von dir haben. Und dann hat er mich erinnert an die Rebe und den Weinstock und hat gesagt, du bleibst schön bei mir am Weinstock und dann bringe ich diese Frucht in dir hervor. Ich erkläre meine Bereitschaft, aber die Frucht bringe ich hervor. Dann war der ganze Druck weg und ich konnte wieder weitergehen. Ne? Er wird es machen, ich bin bereit und er macht es. Genau. So, wir gehen noch mal zurück nach der Verleugnung. Was hat Petrus da wohl so getan? Ich denke, er ist zum Alltagsgeschäft übergegangen. Der musste erstmal irgendwie dieses schlimme Erlebnis verdauen, wenn man das überhaupt verdauen kann. Der ist zurück zum Fischen gegangen. Und was sich so innerlich in ihm abgespielt hat, das wissen wir nicht. Das wird von dieser Zeit nicht berichtet. Und dann passiert Folgendes. Wir lesen das, ist ohne Folie. In Johannes 21, Verse 1 bis 11. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Das, was er, glaube ich, am besten konnte. Da ist er wieder, der Petrus. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch sie wussten nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus auf der rechten Seite des Schiffes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Johannes kennt Jesus nämlich, der hat eine persönliche Herzensbeziehung zu ihm. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Und dann lädt Jesus die Jünger zum Frühstück am Feuer ein. Und hier kommt eine zweite, eine sehr wesentliche Begegnung, eine intensive Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Folie 6 gerne, Dankeschön. Es geht wieder um Augenkontakt. Und zwar greift Jesus sich wieder Petrus raus, weil er ja nicht vergessen hat, was geschehen ist und weil er weiß, wohin er Petrus haben möchte, was er mit ihm tun möchte in der Zukunft, dass er Kephas sein wird. Greift er sich Petrus wieder und nimmt ihn beiseite und schaut ihn an und sagt zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Petrus spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Bitte stellt euch vor, Jesus hat nicht den Kopf abgewendet, während er das Petrus sagt, sondern der schaut ihm in die Augen. Und ich sage euch, im Augenkontakt mit Jesus, da passiert etwas, das bleibt nicht ohne Folgen. Wiederum spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, auch mein Versagen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. 7. Und in Vers 18 steht dann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem es gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus weiß also, dass ein Punkt erreicht ist im Leben von Petrus, wo Petrus begriffen hat, was Nachfolge ist, wo Petrus erkannt hat, dass er aus eigener Kraft das nicht kann und wo er jetzt durch den Blick in die Augen von Jesus sich gesehen weiß, dass Gott seine ganze Story kennt, weiß, dass Jesus um seine Berufung weiß und ich glaube, dass er auch die Sicherheit und die Gewissheit hat in diesem Moment, dass Jesus ihn dahin bringen wird, dass Jesus ihn fähig machen wird, in eine wirkliche Nachfolge zu gehen. Und diese Frage geht ja auch an uns alle, ne? Und ohne die Offenbarung von Gott, dass wir es alleine nicht hinkriegen. Also unser Kopf weiß das, unser Mund sagt das, wir können es allein nicht hinkriegen. Aber ist es in unserem Herzen eine Wahrheit geworden? Wissen wir das wirklich? Ich bin immer noch mal wieder auf dem Trip. Ich krieg's eigentlich so ganz gut hin und muss es immer wieder erleben. Nein, ich krieg es nicht hin. Wenn ich es selber hinkriege, sind es menschengemachte Lösungen oder Sätze. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin und ich weiß, ich lebe gerade aus seiner Kraft, dann weiß ich, er spricht durch mich. Nur dann. Ich weiß nicht, ob ihr Heidi Baker kennt, das ist ja eine Missionarin in Mosambik. Die hat ja auch eine krasse, also ich würde mal sagen, das ist wie ein Petrus-Erlebnis gehabt. Nicht, indem sie Jesus verleugnet hat, aber die war 20 Jahre lang Pastorin in einer normalen Gemeinde in, weiß nicht, Kanada oder irgendwie, weiß ich nicht genau. Ja. Und nach 20 Jahren ist sie ausgebrannt gewesen, weil die aus eigener Kraft gelaufen ist. Fleißig gedient, würde man sagen. Und dann hat die eine Begegnung gehabt mit der Liebe Gottes. Die hat sie so umgeworfen und verändert und transformiert, dass sie fortan ein ganz anderes Leben führt. Wenn man sich das mal anschaut, wie die übernatürliche Lebensweise von Heidi Baker ist, ja, die Wunder erlebt, weil sie ganz dicht am Herzen Gottes ist und so, das ist krass, lohnt sich mal eine Biografie von ihr zu lesen. Genau, und was ist aus Petrus geworden? Wenn wir so weiter gucken in der Bibel, dann sehen wir, ne, was das für ein Mann Gottes geworden ist, wie der aufgestanden ist, wie der furchtlos vor Leuten das Evangelium geteilt hat, wie der ins Gefängnis kam, wie der geschlagen wurde, wie der wirklich gelitten hat um Jesu Willen, was du vorhin gebetet hast auch. Sein ganzes Leben hat sich verändert, weil er dieser krassen Liebe Gottes begegnet ist und weil er sich ihm hingegeben hat. Er hat die weiße Flagge gehisst, würde ich sagen. Der hat erkannt, zutiefst erkannt, dass er es nicht kann. Und das wünsche ich uns für unser Leben, da wo es noch nötig ist. Ich will das nicht beurteilen hier, aber ich kenne mich. Und das reicht mir schon, um zu wissen, dass ich da noch wachsen darf. Ja. Und das Gute ist einfach, dass Jesus uns sieht, wie wir jetzt sind und dass er weiß, wo er uns hinhaben möchte und dass er das hinbekommt. Weil es steht in Philipper 1, Vers 6, da schreibt Paulus, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi. Wir schmeißen uns voll auf die Zusage von Jesus und da brauchen wir auch nicht sagen, das ist nämlich verkappter Stolz für meine Begriffe. Also ich bin so schwierig mit mir, weiß ich nicht, ob das mit mir hinkriegt. Das ist, dann rechnest du nicht mit der Größe Gottes. Der kann alles. Der kann Menschenherzen lenken wie Wasserbäche. Der kann Menschen völlig transformieren. Und das wünsche ich mir für uns alle, weil ich glaube, nur dann können wir ihm nachfolgen in diesen großartigen Zeiten. Ich sehe auch das Schlimme, aber ich sehe auch diese großartige Möglichkeit, dass jetzt ganz viele Menschen zu ihm finden. indem wir in der Liebe Gottes gehen und ihnen das bringen. Jetzt möchte ich noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ausrichtest, wozu du dein Wort gesandt hast und dass du Menschenherzen berührst und dass du bei jedem von uns weißt, unseren Ist-Zustand und wohin du uns haben möchtest, was für Diamanten wir werden dürfen in deiner Hand, unter deiner gütigen und barmherzigen Hand. Ich danke dir für diese Gnade, wenn du deinen Finger legst auf Punkte, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben, weil du deine Kinder ganz heil, ganz gesund, ganz wiederhergestellt haben möchtest, damit wir aus Überfluss deine Liebe weitergeben können. Und ich danke dir dafür, dass die Ernte reif ist und dass du jeden von uns Menschen vor die Füße, in die Nachbarschaft, in die Kollegenschaft, in die Familie stellst, die dich noch nicht kennen und die du aber finden möchtest. Ich bete um eine Offenbarung, dass wir es alleine nicht schaffen und dass unser Herz überführt wird an den Stellen, wo du Veränderung möchtest. Danke, danke, dass du das Gute, was du angefangen hast in uns, dass du das zu Ende bringst, bis du wiederkommst, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir zu deiner Brautgemeinde gehören und dass wir dich sehen werden, face to face, und dass wir immer wieder von dir vergewissert werden, dass wir geliebt und angenommen sind von dir. So lass das auch in die Herzen von Menschen sinken, mit denen wir zu tun haben, dass sie gerettet werden können. Amen.